3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Und pendelt die Chance, weil er mit 5 zum Tor
geht. Ja!
Es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist gerade einmal eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten vor dem Spielausgabe in 2020. In 2022, Entschuldigung, es fängt ja gut an. Vor unserem Heimspiel am Millerntor gegen Erzgebirge Aue. Das Spiel des 19. Spieltags der zweitesten Bundesliga aller Zeiten findet am Samstag, dem 15.01. um 13.30 Uhr bei uns am Millerntor statt. Es spielt dabei der Tabellenführer und Herbstmeister gegen den Tabellen-17. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntor Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Ihr kennt das mit dem Januar, ne? Also alkoholfreier Monat und so. Und daher gönne ich mir für die heutige Sendung das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das Roadrunner soll die perfekte Fusion aus alkoholfreiem Bier und Kaffee sein. Mit Bohnen direkt von den Kaffeebauern und geröstet in Hamburg. Das Roadrunner geizt mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und ist bei den Craft Beer Awards 2020 zum besten alkoholfreien Bier der Welt gekürt worden. Cheers, sage ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Zurück zum Sport. Wir spielen, wie eingangs erwähnt, gegen Erzgebirge Aue. Wie immer in meinen Folgen schaue ich mal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht nicht wirklich gut aus. Bisher gab es 22 Spiele in der zweiten Liga und Pokal gegen den Gast aus Sachsen, von dem wir gerade mal 4 gewinnen konnten, 7-mal unentschieden gespielt haben und 11-mal verloren haben. Tja, könnte fast sagen, ist ein Angstgegner oder zumindest ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Oder wie Mike heute Morgen in der Lage schrieb, also nichts da mal eben im Vorbeigehen gewinnen. Das wird harte Arbeit. Sehe ich genauso. Kommen wir zu unserem Gast, der Fan des dreimaligen DDR-Meisters ist. Hey Tobias, stell dich doch mal bitte unseren Hörern kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu Aue gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo und Glück auf. Ich bin Tobias. Ich war ja schon ein paar Mal da. Ich stelle mich aber trotzdem sehr gerne vor. Ich bin zu Aue gekommen in den frühen 2000ern, als wir zum ersten Mal in die zweite Bundesliga aufgestiegen waren. Ein Familienmitglied nahm mich mit ins Erzgebirge, da der Erzgebirge Aue damals die einzige Mannschaft war, die in der zweiten Liga gespielt hat und wir einmal die große Fußballbühne bei uns im Fußballosten sehen wollten. Und ja, so am Ende bin ich dann noch kurzzeitig nochmal nach Jena gezogen, habe da auch noch schön studiert und bin dann aber trotzdem irgendwie auch Erzgebirge Aue immer treu geblieben. Und obwohl ich jetzt hier in Dresden arbeite und lebe, also noch, dann bin ich trotzdem, fahre ich immer wenn es geht, irgendwie zu Erzgebirge Aue. Und wie beschäftige ich mich mit meinem Verein? Also ich bin ja seit dieser Saison stolzer Dauerkartenbesitzer. Und ja, ich mache natürlich mit meinen zwei wundervollen Mitpodcastern, mit dem Thomas und dem Martin, Grüße gehen raus, den wundervollen Podcast 2 gekreuzte Mikros. Und wir beschäftigen uns einerseits mit so taktischen Aspekten und wir beschäftigen uns aber auch natürlich mit dem legendären Helge der Woche. Und wir sind da in der Region auch teilweise schon ein bisschen berühmt-berüchtigt dafür.
Sehr schön. Vielen Dank und schön, dass du dabei bist, Tobi. Den Link zum Podcast der zwei gekreuzten Mikros findet ihr im Blog. Kurzer Hinweis in eigener Sache, apropos Blog. Timo Schulz hat sich eine knappe Stunde Zeit genommen, um mit Tim über das letzte Jahr, etwaige Verbesserungen und auch die Zukunft des magischen FCSP zu sprechen. Hat er heute veröffentlicht, also nicht der Timo, sondern der Tim. Und ich empfehle euch das ausdrücklich. Also schöne Saisonvorschau, also für dieses Jahr. Also hört da gerne rein. Ich verlinke euch das natürlich ebenfalls in den Shownotes. Also, wie gesagt, willkommen, Tobi. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Gut, dass das immer so klappt mit euch. Haben wir nicht so, es gibt ja nicht so viele Podcasts in Aue, mit denen wir dann mal sprechen können oder auch Fans. Ich habe es versucht, aber ist immer wieder gut, mit euch sprechen zu können. Schön, dass du dabei bist.
Bitte, bitte.
So, bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, lass uns doch mal auf eure Hinrunde zurückblicken. Also unsere Hinrunde schauen wir mal kurz ab. Ich sehe nur ganz weit oben ein Sternlein funkeln, das sind wir. Ihr steht aber leider seit dem vierten Spieltag fast durchgängig auf einem Abstiegsplatz. Also es hat sich gab nochmal einen kurzen Ausreicher nach oben, aber das ging dann gleich wieder runter. Nur Kiel, Ingolstadt und Sandhausen haben ähnlich viele Gegentore bekommen wie ihr und nur Hannover und Ingolstadt haben weniger Tore erzielt. Ist das schon im Kern des Ganzen so, die schwache Defensive, die den Abgang von Breitkreuz nicht auffangen konnte und die Offensive, die mit Teströth und Krüger zwei Zielspieler verlor? Oder ist das einfach, ist das jetzt zu einfach gedacht von mir?
Naja, also zumindest du sprichst da schon zwei wesentliche Aspekte einfach auch an. Also wir müssen ja einfach mal vorher anfangen. Und zwar, wir hatten ja in der letzten Saison Dirk Schuster. Und Dirk Schuster, der ist ja nicht bekannt für den wunderschönsten Fußball, ist aber, das war auch ein bisschen rumpelig und das war so ein bisschen auch manchmal auch das lange
Holz. Ich erinnere mich. Der hatte sich doch krank gemeldet am Ende, ne?
Ja, genau. Nach einer 0-8 Niederlage gegen den SC Paderborn oder was 1-8.
2-8 war es.
Oder 2-8, genau, da hat er darauf zweimal getroffen und da hat er sich wohl, also man vermutet, dass sich da wohl auch vorher schon die Mannschaft sich gegen den Trainer gestellt hatte und mit ihm halt auch der Präsident, was ja allgemein ja bei uns immer so eine ganz nette Konstellation die auch immer darstellt. Und definitiv, der Spirit war einfach auch ein bisschen raus und die Mannschaft war einfach überaltert. Und man sagte jetzt zu Beginn der neuen Saison, man braucht erstmal frisches Blut und hat sich da den Alexej Szczeplewski geholt. Das ist so, ich hatte so die Idee, dass das so ein bisschen so Tedesco 2.0 sein sollte. Und der wollte sozusagen hohes Pressing, der wollte praktisch Tiki-Taka ins Erzgebirge bringen. Also mit ganz hohem Pressing und sozusagen und eine ganz aufgerückten Abwehrreihe, was aber letztlich gesehen mit diesen Spielern nicht funktioniert hat. Entweder sie wollten nicht mitziehen oder sie konnten nicht mitziehen. Ich hatte bisweilen einfach auch das Gefühl, dass einige Spieler auch von diesem Spielprinzip einfach auch überfordert waren. Hinzu kam, dass Alexej Szczeplewski, der hatte ja eigentlich einen ganz guten Start. Ich meine, hat 0-0 gegen, haben sie mit Nürnberg gestartet, dann 0-0 gegen Aue und dann das 1-1.
Gegen St. Pauli.
Gegen St. Pauli, genau, gegen SC St. Pauli, genau, ich bin letztes Mal gerügt worden, weil ich über Pauli sagte, das heißt aber St. Pauli,
ja.
Gegen FC Schalke 1-1 haben sie gespielt und dann ging aber die Niederlagenserie los mit dem 1-3 gegen Sandhausen, gegen Holstein Kiel haben sie auch 13-0 und irgendwann senkte sich dann, glaube ich, bei dem Spiel, glaube ich, von, ich glaube, das war das Spiel gegen SSC Paderborn, das 1-4, das war ja auch wieder so eine Geschichte, dass dann Szczeplewski nicht mal mehr die Abschlusspressekonferenz halten durfte, sondern er ist praktisch schon direkt auf dem Rasen entlassen worden von Leonhard.
Ja, aber das waren ja jetzt auch nur 7 Spiele, die er gehabt hat, ne? Eigentlich.
Genau. Und diese Spiele haben aber eben eher dazu geführt, dass einfach auch wichtige Leistungsträger auch gegangen sind. Also natürlich, mit Breitkreuz ist man sich wahrscheinlich übers Geld nicht einig geworden. Das ließ er zumindest mal zwischen den Zeilen durchschimmern. Bei Krüger war klar, dass man ihn nicht halten konnte, dass es nun ausgerechnet nur 1 Million, die gestaffelt ist, über 3 Jahre ihn gehen lässt. Das ist ungünstig und ein Stück weit war Pascal Testroux sozusagen, wurde als nicht mehr geeignet für den Auer Fußball befunden, denn es sollte jetzt moderner Fußball gespielt werden, es sollte schneller Fußball gespielt werden, es sollte konterorientierter Fußball gespielt werden und da passte aus Szczeplewskis Sicht sozusagen der laufende Fels oder der laufende Wandspieler Pascal Testroux einfach nicht mehr mit rein.
Aber es ist ja, dann spricht ja auch so ein bisschen dagegen, dass man sich eine Variabilität offen hält, wenn man solche Spiele abgibt, ne? Also, dass man sich nicht auf den Gegner einstellt, sondern man möchte eigentlich per se seinen Spielstil komplett durchdrücken, ohne vielleicht dann mal Optionen zu haben, die dann quasi, also wenn ich das jetzt höre, so Wandspieler, wir haben ja mit Mackinock auch jemanden, der quasi wie in, der quasi dann auch, wenn du die erste, zweite oder die Mittelfeldreihe überspielen kannst, der dann die Bälle festmachen kann, ablegen kann und ich meine, solche Spieler brauchst du halt aber auch, wenn du je nach Gegner oder nicht.
Genau, genau. Und deswegen, und hinzu kam ja auch noch, dass Pascal Testro eigentlich auch aus jeder Lage irgendwie treffen konnte. Und ich glaube, ihn abzugeben ist ein Stück weit auch, also jetzt spielt er ja für St. Tausend, den unmittelbaren Konkurrenten auf den Relegationsplatz, ist es ja eigentlich, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber das ist ja eigentlich so der Grundschaden in dieser Saison gewesen. Hinzu kam, dass man sich ja auch Leute geholt hat, abgehende Leute eigentlich nur kaum ersetzen konnten. Also den Babacar Gaye, den haben sie dann so auch als neuen Zielspieler geholt. Also
das ist mir ganz wichtig. War vereinslos, ne?
Nee, da kam aus Karlsruhe. Da kam aus Karlsruhe und war dort irgendwie Stürmer Nummer 2. Und ich habe auch damals schon, als er gekommen war, gesagt, das ist eigentlich kein klassischer Zielstürmer, sondern eher auch so ein Stürmer Nummer 2, der vielleicht auch mal einen Ball ablegt, aber keiner, der da vorne alleine umwieseln kann. Mhm. Und so ist es halt letztlich auch gekommen. Also ich meine, der ist wuchtig, der ist sehr robust, der ist sehr groß. Also ist allgemein so eine Schwäche der Auer-Mannschaft, dass sie nämlich alle sehr klein sind. Aber der kann keinen Ball annehmen. Das hast du nicht gesehen. Also ich meine, ich kann auch keinen Ball annehmen. Das muss ich fairerweise dazu sagen, aber ich verdiene damit nicht mein Geld. Und das ist so, das heißt, der nimmt den Ball an und er springt erstmal 3 Meter weit weg. Na, und so ein bisschen, und dann haben sie sich noch an Antonio Manze geholt und der steht die letzten 2 Jahre wirklich komplett neben sich. Und auch hier, also der hat auch das leere Tor schon mal nicht getroffen. Also genau. Und natürlich, und die Leute, die sie geholt haben, die Qualität mitbringen, das sind aber halt nicht so diese klassischen Zielstürmer. Also zum Beispiel Nicolas Kühn, das ist ein sehr, 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 sehr geiler Typ, muss ich sagen. Der ist schnell, der ist robust, der hat ein sehr gutes Auge, der spielt die gefährlichen Keypässe. Sofian im SQM, der ist ein robuster Spieler, der ist einigermaßen pressingresistenter Spieler. Das ist sozusagen auch ein guter Mann. Und aber auch einige, wo man einfach sagt, so, die brauchen einfach auch noch Zeit. Also vielleicht wie Oma sie Jahre, also auf diesem Weg, Oma, wenn du das hörst, gute Besserung. Er ist ja unbekannt, auf unbekannte Zeit ja auch erkrankt. Also der wird auch bis Ende der Saison nicht mehr wiederkommen. Die einfach auch so noch nicht die Qualität so viel für diese zweite Liga einfach auch hatten.
Ich habe mir noch notiert, dass ich hatte mich mit Tim noch mal kurz ausgetauscht. Es war also arg auffällig, dass bei euch kaum Bälle in den 16er ankommen. Also obwohl ihr nicht selten im Angriffsdrittel seid, sondern da eher so, aber vorne kommen die Bälle halt in den 16er nicht rein. Auch bei den Flanken sieht's halt relativ mau aus. Finden Jonjic und Kühn Nazarov nicht oder spielen sie zu ungenau? Oder was glaubst du, was ist der Grund?
Nee, ich glaube einfach so, dass einfach ein Stück weit auch diese Kreativität einfach auch ein Stück weit fehlt. Also zum Beispiel, dass es natürlich, bei Nazarov ist es so, der Mann kann einen guten Tag haben und kann den einen genialen Pass spielen, der kann aber auch einen schlechten Tag haben und einfach nur hoch und runterlaufen und eigentlich nicht wirklich was machen, außer der Gegner zu provozieren. Und ich glaube, dass es gerade bei Ben Zulinski, das ist ja auch noch so ein Außenbahnstürmer, das sind so, also es ist auch keiner, der so mal diesen wirklich, wirklich klugen Pass spielen kann. Und im Kühn ist es zum Beispiel einfach auch so, der ist einfach auch zum Beispiel nicht robust und der gewinnt zum Beispiel auch einige entscheidende Zweikämpfe nicht. Und ich glaube, dass auch zu wenig auch aus der Zentrale kommt. Man muss immer auch bedenken, den Clemens Fandrich, der ist jetzt 7 Spiele gesperrt worden. Also war ja ursprünglich 7 Monate gesperrt. Also ich glaube, insgesamt fehlt da einfach auch so die Kreativität. Das ist meine persönliche Ansicht.
Okay. Wir haben zudem in den Daten gesehen, dass, das hattest du gerade auch schon mal gesehen, dass ihr überhaupt nicht bei Kopfbällen performt. Also das du hattest jetzt im Vorgespräch noch gesagt, das liegt an der Größe, weil ihr relativ kleine Spieler seid, aber das sollte ja nicht hindern, dort zumindest in den Zweikampf zu kommen, oder?
Naja, muss man natürlich sagen, also ich glaube, unsere größten Spieler, das ist ohne Scheiß, die waren jetzt ja in Serie alle verletzt. Also Florian Ballas ist verletzt gewesen, Gedeon Brüsmann ist lange verletzt gewesen, Ognjanadjic ist lange verletzt gewesen und zum Beispiel auch Babacar Gaye, der ist ja fast eine ganze Halbserie außer Form gewesen. Und der Rest ist nicht groß, die sind so 1,80 Meter, 1,81 Meter, 1,82 Meter. Und ich glaube auch, dass Aue, also muss man eins sagen, ich glaube, Flanken sind wir auch nicht sehr gut, um es mal diplomatisch auszudrücken. Da gibt es noch
Das wollte ich
Potenzial.
jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht noch weiter drauf
Also
rumhaken.
so ein bisschen, also da muss man natürlich auch sagen, das ist mir bei dem Schalke-Spiel aufgefallen. War übrigens ein sehr, sehr schönes Spiel in der Arena auf Schalke. Da kam ja keine einzige Flanke wirklich. Also eine Flanke ist angekommen, die führte dann, glaube ich, auch mittelbar zum Tor. Aber ich glaube, da kommt einfach viel zusammen, dass Aue eher auf dem Boden spielt, weil sie Dortmund, glaube ich, auch eher ihre Schnelligkeit auch, also die schnell sind sie ja, ihre Schnelligkeit auch ausleben können. Aber sie haben natürlich auch wirklich körperliche und signifikante Nachteile im Luftkampf.
Okay. Sag mal, dann ist das ja dieses Konzept, was Spilewski eingangs der Saison hatte, quasi schnell über die Außen zu kommen, zu kontern, wird es ja eigentlich jetzt noch weitergetragen von Hensel und wie du sagtest, wie du ihn mir erklärt hast, ist er ja der Trainer bei euch, aber wurde der sportliche Leiter ist Pavel Dotschev, der quasi der Lizenzinhaber ist. So, dann was haben die beiden denn geändert im Gegensatz zu eurem ehemaligen Trainer?
Also was sie eigentlich primär geändert haben, ist ja sozusagen, dass zum Beispiel bei Schibilewski ist ja ungemein hoch verteidigt worden. Also da, wenn da die defensiven Mittelfeldspieler zum Teil weit vor der Mittellinie standen, das haben sie zum Beispiel wesentlich geändert. Und man hat jetzt, also bei Schibleski ist es so gewesen, hast du unsere Mittelfeldreihe überspielt, hatten die vor sich einfach ganz, ganz viel weites Feld. Das hat man zum Beispiel auch eindrucksvoll in diesem Kiel-Spiel gesehen, wo die mehrfach durch waren und einfach mal 30 Meter niemanden mehr vor sich hatten. Und ich glaube, was sie gemacht haben, sie setzen eher mehr auf eine kompaktere Defensive. Mit den Spielern, die sie haben, das muss man fairerweise immer dazu sagen. Wir hatten teilweise Spieler, da hatten wir keinen einzigen nominellen Innenverteidiger im Kader. Also das muss man, also das im Grunde ist Aue da mit einer Behelfself irgendwie auch aufgetreten. Und ich glaube, das, was sie gemacht haben, ist, sie haben gesagt, ihr müsst wieder besser in die Zweikämpfe gehen, ihr müsst wieder für die Auer Tugenden stehen. Das ist, ja, das heißt zwar, ihr könnt zwar gruselig spielen, aber ihr müsst kämpfen und
Ja,
ihr
gut, das
müsst.
sind ja Grundvoraussetzungen, oder nicht? Also
Genau.
Leistungsbereitschaft, Gras fressen, bla bla bla, diese ganzen Floskeln, das sind doch Grundvoraussetzungen, um überhaupt Profifußball spielen zu können, oder
Genau,
nicht?
das war aber bei Schiblewski nicht der Fall. Also
Da wurde.
Schiblewski. Genau. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen sein Fehler, den er hatte. Er wollte sozusagen schön Fußball im Erzgebirge implementieren. Und das war aber schnell klar, dass das nicht funktionieren kann.
Also wollte das Spileski oder wollte das Leonhard?
Also ich glaube, Leonhard wollte da einen Tedesco 2.0 und er hat sich da, glaube ich, auch vielleicht auch ein bisschen, ja, blenden ist das vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, der ist da mit besten Ambitionen reingestartet, hat aber vielleicht einfach auch unterschätzt, dass er in der Saison wenig Geld zur Verfügung stand, um entsprechende Spieler zu holen und auch B, dass auch die Mannschaft das auch nicht getragen hat und vielleicht auch überfordert war taktisch. Meine
Das
These.
ne, das taktische Überforderung ist natürlich dann eigentlich ist es ja ein tolles Mittel, um quasi auch den Lernerfolg, also oder sagen wir mal so eine Lernkurve bei den Spielern aufzuzeigen. Ja, du überforderst sie permanent, damit sie quasi diese Überforderung über diese Überforderung lernen. Ich hack da jetzt nur so ein bisschen drauf rum, weil ich das immer so ein bisschen tragisch finde, wenn man nach 7 Spielen einen Trainer entlässt, den man so hoch gelobt hat mit seinem Konzept.
Ja.
Und ihm aber auch keine Zeit gibt, dieses Konzept zu entwickeln. Also ich weiß, ich sehe das ja bei uns, dass wir haben, also ich wiederhole mich da, glaube ich, auch bei in meinen Folgen manchmal, dass wir dieses Konzept, was Timo Schulz bei uns spielen lassen wollte, der hat ja auch mehrfach die Aufstellung gewechselt oder die Formation gewechselt, besser gesagt bei uns in der Hinserie, und dann fehlen so ein, zwei Schlüsselspieler und dann läuft's aber. Wir hatten dann dieses 4-4-2 in der Raute gefunden, das war für uns, hat für uns super funktioniert. Habt ihr jetzt eine Formation? Ich meine mich zu erinnern mit einem 4-5-1, das ihr jetzt letztes gespielt habt, oder wenn ich mich da jetzt nicht falsch tue, habt ihr jetzt so eine Formation für euch gefunden oder passt ihr euch immer an?
Na, also eigentlich spielt der Hensel überwiegend die 4-4-2-Doppel-6. Na, also das ist so ein bisschen, und meistens hat's mal gegen Dynamo probiert mit einem 3-1-4-4-2 System. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das Spiel, auch so ein Spiel, das hätte niemals verlieren dürfen. Da macht Mendel diesen Fehler. Also überwiegend ist es so, wir spielen fast immer mit einer Viererkette, dann mit 2-2 Defensiven, dann sozusagen mit einem Offensiven und links außen, rechts außen und dann vorne eigentlich einem zentralen Stürmer. So, das ist so, manchmal ist das im Spiel ein 4-2-3-1, manchmal ist das aber auch eine 4-4-2-Doppel-6.
Okay, das ist interessant. Ich hatte ja eben schon oben eingangs Breitkreuz und Testrot erwähnt. Der hat ja jetzt schon 6 Treffer in Sandhausen. Mhm. Jonic hat jetzt bei euch 5 Treffer, ist damit Scorer Nummer 1.
Ja.
Sind die schon adäquat ersetzt worden oder glaubst du, dass man jetzt, ihr habt jetzt nochmal offensiv nachgelegt, habt Jan Jorts aus Regensburg geholt, der laboriert noch an einer Verletzung, sagte mir Thomas. Aber wie ist das denn? Wen möchte denn die sportliche Leitung oder besser Leonhard jetzt noch holen?
Ja, man hat ja heute noch einen Innenverteidiger geholt aus Wolfsburg. Das ist ein Potsdamer Junge. Janis Lang ist der, glaube ich. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Man sucht eigentlich noch so den Stürmertyp, den alle suchen. Also einen torgefährlichen Sturmtank für die Box. Den sucht man. Den sucht aber, glaube ich, gerade ganz halb Europa.
Oder halb Europa. Wieso glaubt ihr, dass ihr den bekommt? Oder wo glaubt ihr, dass ihr den bekommt? Gibt es da irgendwie schon Gerüchte?
Naja, ich tippe ja persönlich, also das ist jetzt alles nur spekulativ, was ich sage, eher auf eine Leihe von einem Erstligisten. Weil ich glaube, wo wollen wir den denn herbekommen? Also wir haben durch Corona enorm wenig Geld zur Verfügung. Also meine Hoffnung ist so ein bisschen gewesen, dass ja dieser eine Stürmer, der jetzt sozusagen von, jetzt das verfällt mir leider, es verfällt mir voller Ort der Schrecke gleich echt den Namen nicht ein, Keta Roel, also dass ich vielleicht hoffe, dass man vielleicht so einen kriegt wie Keta Roel. Also es wird so sein, es wird jemand sein, der in seinem Verein irgendwie als gescheitert gilt oder der als noch nicht bereit gilt und vielleicht auch nochmal als Sprungbrett sieht. Also letztlich gesehen, so einen richtig etablierten Stürmer werden wir wahrscheinlich kaum kriegen, nehme ich einfach mal an, sondern es wird einfach eine Wette auf die Zukunft sein.
Okay. Wir haben ja heute oder gestern den Außenbahnspieler Gwang Gin Lee für unsere U23 von einem portugiesischen Zweitligisten mit Kaufoption ausgeliehen. Mike hat dazu in der Lage geschrieben, dass für die U23-Spieler normalerweise nie oder kaum Spieler aus dem Ausland verpflichtet werden. Da scheint also doch noch etwas mehr dahinter zu sein. Die Meldung liest sich bei uns auch so, dass die Verantwortlichen da durchaus noch mehr von Lee erwarten und die U23 da wohl nur der Anfang sein könnte. Ich bin mal gespannt. Ansonsten sind wir, glaube ich, echt ganz gut gestufft, was das betrifft. Wir haben im Sommer ja gute Verpflichtungen getätigt. Mein persönlicher Held, Jackson Irvine. Ich liebe diesen Mann, er ist so cool. Schnäuzer, lange Haare, geiler Typ, geiler Macker. Apropos Macker, zwar nicht geil, aber wir kommen jetzt zu der unrühmlichen Rubrik, euer Leonhard. Dieser Typ geht mir so auf den Senkel. Dieses ganze toxische Männlichkeitsgehabe und seine Rhetorik, ey, die lassen mich nur noch den Kopf schütteln. Warum darf der sich so äußern, wie er sich äußert? Warum schadet er nicht damit euren Verein, also nicht nur imagemäßig, sondern auch bei der Verpflichtung von Spielern? Die müsst ihr auch denken, so, ey, was, ich gehe doch nicht zu dem Vollpfosten.
Naja, also tatsächlich, man muss das, ich stimme dir natürlich total zu. Also er ist natürlich jemand, der einfach auch ein bisschen auch aus der Zeit gefallen ist. Also es ist halt so dieser, so einfach so ein Patriarch, würde ich ihn jetzt mal sagen. Also ich glaube auch mal, die Zeit schiebt, glaube ich, auch mal so, das sind so mit seinem Zwillingsbruder, das sind so die Paten aus dem Erzgebirge. Und ich kann dazu aber gleich eine Anekdote erzählen. Ich war vor geraumer Zeit bei jemandem so eine Geburtstagsfeier eingeladen, jemand, der auch aus Aue kommt, der direkt dort wohnt und dort lange Zeit Abitur gemacht hat, der ist in Leipzig studiert und der hatte Geburtstag und irgendwann erzählte er mir, dass seine Familie und er ja Fußball überhaupt gar nicht leiden können und dass sie auch Erzgebirge Aue gar nicht leiden können, dann immer wenn die spielen sind, alle Straßen verstopft. Und irgendwann kam dann so die Mutter von ihm zu Besuch und und ich dachte so, ich pflücke da jetzt mal so ein bisschen die low-hanging fruits und sag mal, dass ich Leonhard blöd finde. Weil ich dachte schon, weil der ja vielleicht was mit dem Fußball von Aue zu tun hat. Und ich dachte mir, da kann ich mir vielleicht ein paar Sympathiepunkte sichern. Und dann sagte die Frau F, ja, du kannst doch, aber Tobias, du kannst dich jetzt nicht über den Helge lästern. Der hat doch ganz viel fürs Erzgebirge gemacht. Das ist doch ein Selfmade-Millionär. Das ist doch einer von uns. Und ich war halt total irritiert, weil das so eine Antwort war, mit der ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Also selbst Leute im Erzgebirge, die den Verein ja blöd finden, also schlimm genug, dass es ja sowas gibt, finden den gut, weil sie, glaube ich, gut finden, dass es einer von ihnen ist, der sozusagen
Der es geschafft hat
und der sozusagen mit ganz wenig Geld in der Region es zu Wohlstand geschafft hat. Und die Leonhards sind ja im Erzgebirge wirklich echt auch vertreten. Also ich meine, die haben da ja Autohäuser, die haben Hotels, also und ich glaube, dass ja die Außensicht von, also die Innensicht auf Helge Leonhard von den Leuten, die dort wohnen und die Wendezeit mitgemacht haben, eine ganz andere ist als jetzt von Leuten aus unserer Generation und die außerhalb wohnen und die vielleicht auch das Erzgebirge auch mal verlassen haben dauerhaft. Also und die, also gerade so die, so, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber so viele 40er und 50er finden den Leonhard echt total geil. Und deswegen lassen die dem das ja auch durchgehen. Und wir sitzen so da und denken, oh mein Gott, hoffentlich hat er jemanden, der eben demnächst das Handy wieder wegnimmt, bevor er wieder irgendwas twittert.
Ja, aber ist das denn nicht so, dass Ihr seid ihr eine Kapitalgesellschaft? Ich weiß nicht, ich kenne euer Konstrukt nicht.
Wir sind ein Verein.
Da kann doch auch nicht jeder walten und wie er will. Sind die ihm alle hörig und freuen sich nur, dass er das Geld da reinsteckt und sie nicht und dass er den Verein in der zweiten Liga hält?
Naja, letztlich gesehen, da muss er auch sagen, dass im Aufsichtsrat ja auch noch seine Zwillingsbruder beispielsweise sitzt. Und das sind ja alles Leute aus der Region und da gehe ich jetzt mal so, das werden wohl größtenteils einfach auch Leute sein, die auch dem Präsidenten loyal gegenüberstehen.
Okay.
Also ohne der jemals was unterstellen zu wollen, aber das ist einfach mal eine starke Vermutung, denn ich glaube, Helge Leonhard akzeptiert, also man könnte fast sagen, Helge Leonhard akzeptiert keine weiteren Götter neben sich.
Das kenne ich. Das ist dieses typische Mäzentum bei so Provinzvereinen. Entschuldigung, das sollte jetzt nicht despektierlich klingen, ja? Also ja. Du weißt, wie ich das meine. Der Typ echt, ey. Und also diese ganze Kriegsmetaphern-Rhetorik da, die er dann auf Twitter raushaut, ey, das, genau. Der Typ hat echt einen Schatten.
Aber du kannst ja, um das nochmal ein bisschen zu befeuern, kannst du dir auch mal ein Interview von Helge Leonhard auf Sport im Osten im MDR angucken. Und da ging es halt darum, wie er dann neue Spieler füttert. Und er war ja der Meinung, es ist ja egal, wo die nun spielen, ob die nun in Dresden spielen, ob die nun in Palermo spielen oder nur in Aue spielen, solange in die Kohle stimmt und die Frauen irgendwie ihre Handtaschen einkaufen gehen können in Leipzig oder in Dresden, wäre doch alles in Butter. So, und das ist halt, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, er hat da vielleicht nicht so das Feingefühl, dass andere Leute das vielleicht auch als irritierend empfinden könnten.
Das sollte ihm vielleicht mal irgendjemand beibringen. Liebe Menschen da draußen, falls irgendjemand gerne mal mit Helge Leonhard ein Wort darüber sprechen sollte, wie man sich zeitgemäß verhält, bitte lasst uns dran teilhaben. Vielen Dank. Kommen wir mal zum Spieltag, bitte. Jetzt haben wir, den Helge Leonard auch mal behandelt. Lass uns mal bitte zum Spieltag kommen. Bei uns hat die Stadt die Entscheidung getroffen, dass es Stand heute immer noch ein Geisterspiel gibt. Sollte es noch Änderungen geben, erfahrt ihr das natürlich bei uns in der Lage über Twitter sowie über die verlässlichsten Quellen des Vereins. Der Verein hat heute nochmal informiert, dass es einen Tageskartenverkauf zum Liga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue, das soll am Freitag stattfinden, wenn der Senat sich entschließt, neben den Ehrlich Brothers auch unsere Veranstaltung mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Aber bitte, liebe HörerInnen, informiert euch da bitte selbst. Das ist alles sehr, sehr kurzfristig. Deshalb bitte, ich hoffe, dass wir noch ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen, aber müsst mal schauen, ob das klappt oder nicht. Ihr habt ja schon ein bisschen länger Geisterspiele, glaube ich, ne? Seit Mitte Dezember bin ich.
Genau,
hatte ich gehört. Glaubst du, dass wir noch viele Spiele dieses Jahr am Stadion verfolgen dürfen?
Nein, in Sachsen ist ja heute auch die neue Corona-Verordnung rausgekommen und mit so einer Rollback-Lösung. Also falls ihre Hospitalisierungsrate zu hoch ist, also bei uns dürfen in Aue auch bis zu 1000 Leute, und das werden DauerkartenbesitzerInnen sein, auch mit ins Stadion gehen. Insofern habe ich die Hoffnung, dass ich vielleicht auch mal in der Verlosung vielleicht auch mal einen Platz gewinne, den ich bezahlt habe. Aber okay. Also so ein bisschen, was ich damit sagen will, ich glaube, das wird eine ganz schwierige Rückrunde werden, weil hast du ja auch bei den Bayern gesehen, wenn die Hälfte der Mannschaft irgendwie Corona-krank ist, und das wird ja auch in der zweiten Liga nicht Halt machen. Also mein persönlicher Wunsch ist halt irgendwie, dass man die Aufsteiger aufsteigen lässt und natürlich die Absteiger, dass man sie einfach drin lässt und dann vielleicht nächste Saison vielleicht irgendwie dann mit 20 Mannschaften spielt oder so.
Ja. hier sage ich jetzt nichts zu tun.
man darf ja mal träumen.
glaube ich nicht dran.
Okay, ich auch nicht.
genau. Warte mal, sag mal, apropos Covid-Liste, habt ihr irgendwelche gesperrten Spieler oder Spieler, die erkrankt sind? Habt ihr Kurz- oder Langzeitverletzte zu beklagen, die Samstag nicht spielen können?
Also das bei Florian Ballas ist langzeitverletzt. Das ist eigentlich eine wichtige Stütze, großer, stabiler Mann. Sören Gonte hatte vor Weihnachten Corona. Für mich alles toll. Malcolm Kakutalua ist wieder dabei. Ramzi Ferjani ist langzeitverletzt, aber das ist keiner für die Startelf gewesen. Gaetan Buzman hatte einen Bandscheibenvorfall, der kommt so schnell auch nicht wieder. Was wirklich schade ist. Und Omar Sejarc ist halt unbekannt erkrankt. Mhm. Und das heißt, also in der Abwehr fehlen einfach ein paar Leute.
Okay. Bei uns werden Stand heute am Mittwochabend Afes Arimo sowie Christopher Avivor, Janis Wiekhoff verletzungsbedingt auf jeden Fall nicht dabei sein. Daniel Kofi Giré spielt gerade mit Ghana im Afrika Cup of Nations. Hatte ich heute auch noch irgendwas gehört, dass der Schiedsrichter da irgendwie 5 Minuten zu früh abgepfiffen hat in einem anderen Spiel. Interessant. Der Alsfelder auf dem anderen Kontinent ist auch schön. Aber bei uns sieht es eigentlich richtig gut aus. Also da bin ich echt, da können wir aus dem Personal fast aus dem Vollen schöpfen. Also ich bin nach dem Trainingslager in Benidorm gespannt, weil Timo Schulz auf die Position von Giré aufstellen wird. Ich glaube, es wird Christopher Buchtmann sein. Was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird?
Unsere erste Elf im Tor wird stehen Martin
Männel. Der ewige Männel. Oh.
Ewige Männel. Dann tippe ich mal auf Sören Gonte und in die Innenverteidigung, und der wird natürlich wahrscheinlich, ich hoffe, durch Malcolm Kakutalua ergänzt. Ansonsten wird es Anthony Perilla sein. Dann ist mein großer Tipp, dass der Karlsson wird der Linkverteidiger sein, Patrick Schaus wird der wahrscheinlich Rechtsverteidiger sein. Im defensiven Mittelfeld wird entweder Clemens Fandrich oder irgendein Jatic spielen, aber definitiv Sofian Mesegou-M. Auf den Außenbahnen wird vermutlich Zulinski und Kühn Platz nehmen. Im offensiven Mittelfeld Hochscheid, der trifft er gern gegen Pauli. Und
St. Pauli heißt es.
St. Pauli, verdammt. St. Pauli. Aber gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich war gerade so im Flow. Und im Sturm müssen wir jetzt mal einfach mal gucken. Da kann Babacar Gaye kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also das wird dann vermutlich eher Antonio Jonjic sein.
Wie war denn die Aufstellung gegen Dresden? Ihr habt ja ein Freundschaftsspiel gegen Dresden gemacht, 5-0 verloren. Meinst du, da war schon die erste Elf zu sehen?
Ich hoffe nicht.
Wenn man gegen Dresden 5 Dinger kriegt, ist halt auch echt bitter.
Ja, ja. Genau. Ja, also für Aue kann man eigentlich bloß hoffen, dass es geht eigentlich bloß noch um den Relegationsplatz.
Also. Ja, zu Recht. Also muss man ja dann auch mal ehrlich eingestehen. Sag mal, wir werden sicherlich wie schon erwähnt, so diese 4-4-2-Raute und intensiven Pressing, hohem Druck auf euch zukommen, vor allem zu Beginn des Spiels. Wie sieht denn euer Matchplan bei Auswärtsspielen aus, wenn ihr es mit einem spielstarken Gegner zu tun habt?
Hinten reinstellen, nach vorne hauen und auf den lieben Gott hoffen.
Ach Gott, das ist ja einfach.
Also jetzt mal ganz, also ich habe auch schon mal mein Spiel gegen Stuttgart gesehen, da hatten wir gefühlt mit einem 8-1-1 gespielt oder sowas. Also von daher, es wird so sein, wir werden hinten versuchen stabil zu stehen und nach vorne ab und an mal versuchen, irgendeinen Konter zu setzen.
Okay. Weißt du schon, wie du das Spiel verfolgen wirst? Wirst du es bei dem Bezahl Programm verfolgen oder eher in einem Radio?
Eher im Bezahlprogramm.
Okay.
Will ich das verfolgen.
Alles klar. So, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast.
Ich sage, St. Pauli gewinnt 4-1.
Okay, Differenz ist ähnlich. Ich tippe auf ein 3-0 für uns. Ich hoffe mal, dass Burgi gegen euch knipst. Bin mal gespannt, wer von uns beiden recht hat. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Tobi, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann ja dann nach dem Spiel. Viel Spaß am Samstag, wo immer ihr alle das Spiel verfolgt. Wenn es im Stadion sein könnt, bitte denkt dran, testet euch vorher, bevor ihr ins Stadion gehen dürft. 2G gilt ja eh, aber bitte testet euch vorher nochmal, gefährdet euch nicht und keine anderen Menschen. Bleibt bitte alle gesund und immer schön. Aha. Tschüss.
Ciao.